Einen wunderschönen guten Abend zur neuesten Episode des Lebe Mutig Live Podcast. Ich freue mich wahnsinnig, dass auch du heute wieder live mit dabei bist bei Facebook oder auch die Aufzeichnung dir anhörst, bei Spotify oder bei Apple Podcasts oder auch bei YouTube das Video schaust. Wenn du jetzt live dabei bist, hast du natürlich wieder den großen Vorteil, dass du interagieren kannst. Das heißt, du kannst in den Kommentaren deine Fragen stellen und die kann ich dann direkt noch im Interview an meinen heutigen Interviewgast weitergeben. Wenn dir das Ganze gefällt und wenn du glaubst, das Thema könnte auch jemanden interessieren, den du kennst, dann gerne teil das Video und schreib uns auch gerne mal jetzt direkt schon in die Kommentare rein, ob du uns gut sehen und hören kannst, ob die Live-Technik funktioniert. Und schreib auch gerne mal dazu, von wo aus du jetzt gerade dabei bist, wo in Deutschland oder wo auf der Welt du gerade zuschaust und zuhörst. Das finde ich immer ganz, ganz spannend zu wissen, wo wir denn so landen mit dem Lebemutig-Live-Podcast. Und da kommt schon direkt der erste Kommentar. Schönen guten Tag, ich freue mich sehr. Und damit möchte ich auch direkt zu meinem heutigen Gast kommen und auf dieses Interview, nicht nur, dass es wir ganz, ganz lange nach einem Termin gesucht haben, weil er wirklich unfassbar gut gebucht ist und neben den guten Buchungen auch noch ganz, ganz viele neue, verrückte Ideen hat, die er immer wieder in die Tat umsetzt. Und wenn er das nicht macht, ist auch noch Familienvater ist. Dann haben wir den Termin heute gekriegt und ich freue mich wirklich sehr schon die ganze Zeit, weil er jemand ist, der in der Branche der Persönlichkeitsentwicklung wirklich ja eine der, ich glaube, der Lichtgestalten geworden ist. Er ist der Gründer von Gedankentanken, also der Plattform in Deutschland, wo es mittlerweile hunderte von Videos bei YouTube gibt von 20 Minuten zu allen verschiedenen Themen von den besten Experten und Speakern Deutschlands. Er macht Live-Events seit vielen Jahren, die Gedankentanken-Rednernächte und hat es jetzt gerade geschafft. Nach 5 Geschäftsjahren, im 6. Geschäftsjahr mit Gedankentanken, die Lanxess Arena in Köln, die größte Halle Deutschlands mit 15.000, 16.000 Menschen zu füllen. Völlig wahnsinnig, aber es war ein geniales Erlebnis, ich war mit da. Er ist ganz nebenbei promovierter Doktor der Medizin, hat promoviert in Psychologie. Da wird er uns gleich ein bisschen was zu erzählen. Das passt ja auch sehr, sehr schön zu dem Thema. Auch wenn er sich da, glaube ich, sehr viel mit psychisch kranken Menschen beschäftigt hat in der Vergangenheit. Und ist Bestsellerautor. Und zwar nicht nur einer, sondern ganz schön viele. Mehr als 2 Dutzend Bücher habe ich jetzt mal so grob durchgezählt bei ihm im Online-Shop. Und über 1 Million verkaufte Exemplare. Und ich könnte jetzt, glaube ich, noch 5 Minuten so weitermachen und aufzählen, was er alles schon Unglaubliches geleistet hat. Aber ich möchte ihn einfach vorstellen. Dr. Stefan Friedrich, schönen guten Abend.
Okay, nachdem wir diese etwas längere Anmoderation hinter uns gebracht haben, ja, Lass mich bitte wieder auf normalem Maße runterschnurzeln und
reden nur ganz normal. Ja, diese viele Lobhudelei, ich weiß, du magst das auch gar nicht so. Wir kennen uns ja jetzt auch schon ein paar Jahre und darum freue ich mich so auf diesen Podcast, weil ich trotz allem gar nicht so richtig viel über dich weiß, außer das, was man so halt online findet, auch in deinen Vorträgen und die paar Interviews, die man findet. Und ich finde das unfassbar faszinierend und spannend, so diese Reise, die du selber gemacht hast, vom Mediziner hin jetzt zum Weiterbildungsunternehmer, der ja in diesem Bereich neue Maßstäbe setzt. Und auch das Thema für heute heißt ja Werte und Orientierung. Und auch da für mich einen sensationellen Maßstab setzt, was ganz, ganz eng, glaube ich, verknüpft ist mit deinen Erfolgen. Und sag doch für die, die dich vielleicht gar nicht kennen, für die Dr. Stefan rede ich jetzt, was werden nicht viele sein wahrscheinlich, aber überhaupt gar kein Begriff ist, so ganz kurz so ein bisschen was zu deinem Hintergrund.
Ja, also dass du mich, wenn du sagst, so, wir kennen uns ja gar nicht so richtig und so, das ist, ich bin tatsächlich, wenn du das alles sagst, das klingt so völlig wahnsinnig, als ob einer hier von morgens bis abends nur wie ein Bescheuerter am Arbeiten ist oder sowas. Aber eigentlich bin ich ein echt gechillter Typ und ich bin auch tatsächlich so vom Umgang her eigentlich eher so ein Introvertierter. Also ich bin auch eher einer, der am liebsten seine Ruhe hat. Und das klingt jetzt ein bisschen komisch, auch wirklich nicht gerne im Mittelpunkt steht, ja. Also so Dinge wie Promotion, der große Zampano und zack, ich bin toll. Das mag ich eigentlich gar nicht. Ich bin wirklich eher einer, der gerne die Türe zumacht und alleine ist und insofern auch was Sozialkontakte betrifft oder eher, ich bin so, ja, eigentlich bin ich schon so, weißt du, so ein fühlendes Sensibelchen, welches sich die Welt anguckt und dann halt durch diese extravertierte Seite, durch ein paar Ideen, die ich gerne umsetze, da draußen was bewirken will. Und im Endeffekt, weißt du, um die lange Geschichte ganz kurz zu machen, wir können ja auf den einen oder anderen Punkt irgendwie noch eingehen, aber was mir einfach wichtig ist, ich glaube, dass in dieser Trainings- und Coaching-Szene, dass es sehr viele Leute gibt, die sehr geile Ideen haben und das toll vermitteln können. Und was mich seit Jahrzehnten mittlerweile antreibt, ist der Gedanke, wie kriegst du gute Gedanken in diese Welt daraus? Also wie schaffst du das, Menschen Gedanken so zu vermitteln, dass sie Bock haben zu leben, dass sie positiv draus sind, dass sie was aus ihrem Leben machen? Das ist natürlich ein Teil auch meiner persönlichen Historie geschuldet. Also ich war, wie du sagst, ich war Mediziner, ich war Arzt, ich habe in der Psychiatrie gearbeitet. Also ich kann mit dem Gegenteil was anfangen. Ich weiß, wie das ist, wenn Menschen depressiv sind. Ich weiß, wie das ist, wenn Menschen irgendwie im Leben ihre Dinge nicht erreichen. Ich weiß auch selber in meiner eigenen Geschichte, in wie vielen Ecken und Enden ich persönlich wachsen durfte und musste und wo ich mir gewisse Ratgeber gewünscht hätte. Ja? Und Gedankentanken ist für mich tatsächlich derzeit so das Herzensprojekt, das größte Projekt, was ich mir derzeit so vorstellen kann, weil wir genau das machen, wir verbinden sehr viele dieser Elemente, wir vernetzen Menschen, wir stellen Menschen Bühnen zur Verfügung, die sie nutzen können, die guten Gedanken in die Welt rauszubringen. Wir machen Online-Programme, wir machen Seminare, wir helfen einfach Menschen und Unternehmen, besser zu werden. Und das ist das, was ich zutiefst großartig finde, weißt du? Und mein persönliches Leben, wir haben unser Unternehmen hier, wir, das ist der Alex Müller, den du jetzt auch kennst, und wir sind einfach am Arbeiten, aber trotzdem fühlt es sich an wie so ein großes Spiel, weißt du?
Das finde ich mit am faszinierendsten. Du hast es selber gesagt, so diese Leichtigkeit, wenn man dich verfolgt, auch so ein bisschen in den sozialen Medien, das wirkt bei dir alles so unglaublich unangestrengt. Und dann denkt man sich immer, wann macht der Kerl das denn alles? Du denkst dir so, alleine glaube ich, Gedanken, selbst mit einer, ich weiß nicht, wie viele Mitarbeiter haben deine Firmen jetzt?
Also Gedankentanken hat jetzt Jahreswechsel, das sind drei gegangen, aber auch wieder 63, 64.
Ja. Selbst mit paar und 60 Mitarbeitern ist es, glaube ich, ein Jahresunterfangen, ein Event wie die 15.000 Menschen in der Alanxess Arena zu planen. Wenn man nur das macht und ganz nebenbei bist du noch als Redner gut gebucht auf den Bühnen, hast all die anderen Projekte und schreibst noch irgendwie gefühlt wöchentlich ein Buch.
Nee, das sind ja Bücher, ich habe schon eine Weile keins mehr geschrieben, aber derzeit steht tatsächlich wieder eins an. Also insofern, es wird wieder was kommen. Aber ich glaube, das ist einfach eine unternehmerische Reise. Mhm. Also wir haben ja angefangen 2012 mit Gedankentanken und ich weiß noch, unser erstes Event, weißt du, wir hatten von gar nichts eine Ahnung. Mhm. Ich weiß noch, wie wir Karten per Post händisch eingetütet haben, verschickt haben, weißt du, ich habe selber früher noch Rechnungen ausgedruckt, die Namen reingeschrieben, weißt du, so ausgedruckt, dann Briefmarke drauf und zur Post gebracht. Also von meiner Denke oder von meinen Werten her bin ich ein klassischer Selbstständiger, der das alles selbst gemacht hat. Ich weiß, unser erstes Event bei den Rednernächten, wir wussten nicht, wie das werden würde. Wir hatten keine Ablaufpläne, wir hatten große Pläne, große Ideen, aber nicht wirklich Erfahrung oder Routinen. Und dann entsteht so ein bisschen so diese Mischung aus Begeisterung und Naivität, die du manchmal brauchst, um einfach loszulegen und du stellst fest, okay, ja, vieles hat nicht funktioniert, aber das meiste dann eben doch. Und dann gehst du in den nächsten Level, gehst in den nächsten Level, gehst in den nächsten Level. Und dann begibst du dich auf so eine Reise. Und so schräg das jetzt klingt, es war nicht schwer, die 15.000 Menschen in die Köln Arena zu kriegen. Schwer waren die Jahre zuvor. Ja, das Team hat gerödelt ohne Ende. Es war ein emotionales Highlight des Jahres, wenn ich meines Lebens mit sowas das erste Mal gemacht zu haben. Aber es fühlte sich nicht schwer an. Das Team hat die meiste Arbeit gewuppt, war unfassbar, was die gearbeitet haben, gerade unser Event-Team, die haben teilweise nächtelang nicht geschlafen vorher. Und war unfassbar, was die gemacht haben. Aber im Vergleich gefühlt zu dem, was früher gewesen ist, was halt das Resultat von vielen, vielen Veranstaltungen und viel Lernen. Ja, also das ist ja immer so ein bisschen im Leben wie so ein Spiel mit verschiedenen Leveln. Du darfst nicht bei dem bleiben, wo du bist. Wenn du bleibst, wo du bist, dann kennst du dich zwar aus und alles fühlt sich gemütlich und kuschelig an, aber du wächst halt auch nicht mehr weiter. Ne?
Ja.
Dann willst du halt gucken, schaff den größeren Raum und dann wachst du in diesen größeren Raum rein. Schaff dir wieder einen größeren Raum, wachst wieder in diesen größeren Raum rein. Und dann steht am Ende längstes Arena, aber so intern ist es einfach nur gefühlt logisch.
Die Logik musst du mir noch kurz erklären, weil ich glaube, die größte Rednernacht, die ihr vorhattet, waren, glaube ich, mal 2000 in Frankfurt in der Jahrhunderthalle, oder?
Nee, das war schon, was hatten wir, glaube ich, 2300, 2400 in Wien oder sowas. Aber
okay. Der Sprung ist ja schon, ich weiß noch, ich war vor 3 Jahren in Mainz, da waren irgendwie 200 Menschen oder so und es war schon geil, es war ein geiles Event. 4 Jahre, oder 4, ich weiß, ist es schon so lange her, das war 2000... Ja. Es war 2000. Also
du musst manchmal solche Events einfach einmal erleben, einfach mal machen, dann merkst du, das geht.
Ja.
Ich habe beispielsweise vor 2 Jahren mitgemacht bei Jürgen Höller in der Olympiahalle. Mhm. Ja? So, da waren dann 10.000 Leute. Ja? Und dann stehst du da das erste Mal auf der Bühne und sagst, okay, alles klar, aha, so fühlt sich das an mit 10.000 Leuten. Naja, wenn das mit 10.000 Leuten, wenn sich das so anfühlt, warum dann nicht mit 15.000 Leuten? Natürlich ist es so ein bisschen was fürs Ego, das macht uns natürlich viel Spaß, aber es ist andererseits ist auch ein geiles Event, weißt du? Mhm. Also wir werden jetzt im nächsten Jahr wieder kleine Rednernächte machen mit 400 Leuten, wir werden aber auch wieder so große Events machen, ja?
Mhm.
Ich glaube, da wird sich jeder selber einsortieren, sagen, was ihm mehr Spaß macht. Für uns selber, und das ist das verrückte Learning dabei, für uns selber hat sich das nicht so, ja, das hat sich irgendwie folgerichtig angefühlt. Wobei wir am Anfang, muss ich auch sagen, als wir das Ding gebucht haben, 2 Jahre vorher, haben wir uns eher die andersrum die Frage gestellt. Haben uns gefragt, was wäre denn nicht peinlich? Ja? Und da waren 3.500 Leute, hatten wir so festgestellt, als eine Besetzungsgrenze, wenn du die Halle so aufbaust, dass du den Unterhang besetzt, dass du die Bühne relativ nah an so eine ans Rund vorbringst, dann kannst du auch sagen, du warst eine längstes Arena und ja. Das machen andere Veranstalter, machen das auch so. Die schreiben, es gibt die große, große Halle und dann ist halt im Prinzip nur so ein Drittel von der Halle besetzt. Ne?
Mhm.
Oder so 3.500 Besuche, das war so unser internes Ziel, rüberzuhüpfen. Das war damals insofern mutig, als dass wir damals die größte Veranstaltung hatten mit damals 700 Leuten. Also das war schon ja multipliziert, ja, aber so im letzten Jahr haben wir den Eindruck gehabt, wow, das fühlt sich, weißt du, Kevin, wir sind jetzt, also ich darf sagen, wann wir das hier senden, auch wenn das aus der Retorte kommt, ja, das ist jetzt hier, wir sind jetzt Ende Januar 2019 und jetzt schon ist das Event im November wieder schon fast zur Hälfte ausverkauft. Das ist geil.
Das ist richtig geil. Das ist, wo habt ihr den Mut hergenommen, wirklich diese Grenze im Kopf zu öffnen? Zu sagen, okay, wir hatten bisher das größte Event, das stattfand mit 700 und buchen jetzt 2 Jahre im Voraus die Halle mit 15.000 Leuten. Da ist ja, ich glaube, der also Schritt ist, glaube, ja, ist ja genauso mutig, wie zu sagen, wir fangen jetzt einfach mal an mit der ersten Rednernacht mit 100 Leuten, obwohl wir keinen Plan von irgendwas haben.
Weißt du, Kerem, ich finde es mutiger, wenn Leute Jahr ein, Jahr aus immer wieder die gleichen Sachen machen und sich nicht weiterentwickeln. Also wenn ich vor etwas Angst habe, dann ist es Stillstand. Ich habe Angst davor, dass man Chancen liegen lässt. Ich habe Angst davor, dass man dieses geile Leben, dieses geile Fest hier um uns herum, dass wir dieses geile Spiel nicht spielen. Das finde ich viel risikoreicher. Und naja, weißt du, wenn du so ein Event machst, warte mal, ich muss mal kurz mal umsetzen hier. Wenn du so ein Event machst, dann hast du ja schon eine Weile Zeit, dich darauf vorzubereiten. Also ja, es war mutig. Ja, am Anfang sind da Investitionssummen drin bei so einem Event, wo du erst mal denkst, oh scheiße, das ist weit jenseits des bisherigen Budgets. Aber bis dahin vergeht ja so ein bisschen Zeit. Und es ist ansonsten so, wie bei vielen anderen Zielen auch. Wenn du an dein Ziel glaubst, wenn du träumen kannst, wenn du ein bisschen größer denkst, dann ist das super. Weißt du? Und mir geht es gar nicht mehr so um das Ziel, mir geht es um den Sinn der Reise, die wir hier machen. Ja? Wir bringen gute Gedanken in die Welt, das ist cool. Und unsere Aufgabe ist es eigentlich, ständig organisational nachzuwachsen. Weil je besser wir nachwachsen, je besser wir uns neu justieren, desto besser werden wir in Zukunft funktionieren. Und dann gibt's eigentlich nach oben kein Limit, weißt du? Ich meine, Leute gehen auf, warum gehen Leute auf Rockkonzerte? Warum ist so eine Kölner Arena jedes Wochenende ausverkauft mit irgendwelchen internationalen Stars? Weil es einen Markt für Musik gibt. Ja? Ja. Warum kaufen Leute Computerspiele? Weil es einen Markt für Computerspiele gibt. Warum kaufen sie T-Shirts und Mode? Weil es einen Markt für Mode gibt. Also warum dann nicht auch einen Markt schaffen oder Comedy? Ja, Comedy ist auch ein
Riesenmarkt.
Fernsehen, ja? Es gibt so viele Märkte da draußen. Also geht es mir nicht um die Köln Arena, die ist nur eine Slalomstange, ja, oder ein Zwischenziel. Eigentlich geht es mir darum, das Wissen, was es gibt, was Menschen weiterbringt, in die Welt rauszubringen und dafür Strukturen zu schaffen. Und dann ist das halt ein Spiel, was du spielst. Ja? Und dieses ganze Spiel, das wird noch viele, viele Jahre weitergehen.
Also war bisher ein schöner Satz, den habe ich mir auch direkt notiert. Es ist wesentlich mutiger, sich nicht weiterzuentwickeln, als immer auf der Reise zu bleiben. Finde ich eine sehr, sehr schöne Aussage. Ja, es ist unfassbar viel Wahres dran. Einfach da zu bleiben, wo du stehst, ist verdammt mutig, weil Stagnation oder ist dann...
Ist es mutig, eine Ausbildung zu machen? Ist es mutig, eine Beförderung zuzutrauen? Ist es verrückt, Millionär werden zu wollen? Nee, ich finde es viel verrückter, es nicht werden zu wollen. Ich finde es viel verrückter, es nicht machen zu wollen. Ich finde es viel verrückter zu sagen, ich bin zufrieden und das wird alles so schön bleiben für die nächsten 50 Jahre. Und dann falle ich tot um und bin glücklich, habe das Leben geführt. Das finde ich unfassbar.
Ja. Die Essenz aus dem Podcast mitzunehmen, allein dafür hat sich es, glaube ich, schon gelohnt. Ich sage alleine die Essenz mitzunehmen aus dem Podcast, ich glaube, dafür hat der Podcast sich schon gelohnt. Für diesen Gedankensprung im Kopf. Was ist denn dein Antrieb zu sagen, du willst diese Masse an Menschen erreichen? Ich meine, du kommst ja wirklich aus der klassischen Schulmedizin. Als Dr. Med und warst, wenn ich es richtig gelesen habe, in der Psychiatrie tätig, hast da auch promoviert und hast ja gesagt, du hattest sehr viel mit psychisch kranken Menschen zu tun, die ganz viel negative Gedanken haben. Wie kam dieser 180-Grad-Switch zu sagen, ich will jetzt hier in die positiven Gedanken reingehen?
Das ist so groß ist der Switch gar nicht. Also wenn jemand zum Arzt geht und sagt, ich habe ein Problem, dann ist jeder Mensch. Also wenn ich jetzt mit so einer Diagnosebrille durch die Welt laufe, dann finde ich da bei ganz vielen irgendwelche Themen. Es ist halt immer der Patient, der zum Arzt geht, per Definition, ne? Ist logisch. Ne? Mhm. Wenn du nicht zum Arzt gehst, dann bist du, und nicht sagst, mir tut irgendwas weh, dann bist du halt kein Patient in dem Sinne. Ja, letztlich sind das zwei Überlegungen. Das eine, das ist eine persönliche Geschichte. Ich habe damals Medizin gemacht, habe das studiert, fand das immer super, wollte ich werden, aber fühlte relativ schnell so eine Art Limitierung innerhalb dieses praktischen Berufes. Also du studierst da und dann hat man mit den Patienten zu tun und du bist aber immer so in deiner eigenen Suppe. Also du hast sehr viel Zeit bei den Kollegen, verbringst Zeit mit Supervisionsgruppen, du gehst auf irgendwelche verhaltenstherapeutischen Ausbildungen und so weiter. Und mir ist damals das erste Mal diese Self-Help-Literatur, dieses Motivationsliteratur, angewandte Psychologie, in Büchereien, die sind mir richtig in die Augen gesprungen, ja, so richtig, was steht da drin, ja? Und hab dann selber für mein eigenes...
Wie viele Jahre ist das jetzt her, nur um so einordnen zu können?
Wir reden gerade vom Jahr 2000, 2001, mhm. Ja, so um den Dreh. Und mir ist damals... extrem stark aufgefallen, dass da halt saupraktische Dinge drinstehen. Weißt du, wenn ich merke, dass ein Patient gestresst ist und ausgebrannt, und dann kann ich dem natürlich sagen, du hast eine Depression und dann gibt der Antidepressiva und komm mal hier in die Klinik und wir betütteln dich gesund und das geht ja vorbei. Ich kann aber auf die Ebene dahinter gehen und dann sagen, sag mal, wie sieht denn dein Zeitmanagement aus? Wie sieht deine Lebensplanung aus? Wie ist denn dein inneres Selbstgespräch so gepolt? So? Also es gibt so viele Stellschrauben, an denen man drehen kann. Und ich fand dann diese klinische Arbeit letztlich irgendwie limitiert. Weißt du, du wächst so eine Weile, dein Wissen geht steil hoch, aber dann flacht das irgendwie ab. Und ich hatte den Eindruck, dass es da draußen in dieser Coaching-Welt, in dieser Trainingswelt so viele geile Tools gibt, so viele geniale Techniken, so viele Dinge, die man noch lernen kann, dass ich das Gefühl hatte, ich bin mittlerweile einfach im falschen Spiel, sozusagen. Ja? Gut, ich habe dann noch die ein oder anderen beruflichen Schlenker gemacht, bis ich mich dann als Trainer selbstständig gemacht hatte, das war dann 2 Jahre später. Aber trotzdem war von Anfang an dann endlich klar mit diesem Trainer-Ding, das ist das, was ich liebe, das ist das, was ich mein Leben lang machen möchte. Das ist die eine Geschichte. Die andere Geschichte, wo du sagtest, warum ich so viele Menschen erreichen möchte. Naja, einfach so, mir geht es im Prinzip gar nicht um viele Menschen. Mir geht es einfach davon, ganz viele Male die eine Wirkungseinheit zu applizieren. Weißt du? Ich sehe es im Prinzip nicht, dass ich jetzt ganz viele müssen jetzt beim Podcast hier zugucken oder beim Video, sondern ich möchte, dass ganz viele einzelne Menschen da drin sind. Das ist überhaupt ein großer Fehler, den Redner machen. Redner werden, die werden nervös, wenn die eine große Gruppe von Menschen vor sich sehen, aber sie kapieren nicht, dass niemals eine große Gruppe ist, sondern immer nur einzelne Menschen. Also wenn du ein Teil einer großen Gruppe bist, bist du nimmst dich nicht wahr als ich bin 15.000 oder 500 oder 800, sondern ich bin ich, ne? Ich bin eine einzelne Person und ich gucke auf einen Menschen auf einer Bühne. So, das heißt also, du sprichst gar nicht zu 15.000 Menschen, du sprichst einfach nur 15.000 Mal zu einem Menschen. So, das ist ein ganz anderer, Mindshift. Das heißt, mir geht es nicht darum, dass ich jetzt geil ausschaue oder irgendwie, wobei das nicht schlimm wäre, aber das geht darum, dass dieser eine, der jetzt gerade zuguckt, vielleicht bist du das gerade, ja, du, ja, genau du. Ja, dass du gerade jetzt was mitnimmst. Also, weiß nicht, wie viele zugucken. So, das ist so eine Grundhaltung. Und das andere ist, ich stellte auch fest, auch wenn du dich eine Weile mit Persönlichkeitsentwicklung beschäftigst, ich bin nicht der Beratertyp. Also ich kann beraten, ich kann auch coachen. Das habe ich auch oft gemacht und gerne gemacht. Aber im Wesentlichen bin ich bin eher so ein Typ Lehrer, ja, der Dinge zusammensammelt, so aufbereitet, dass man sie gut konsumieren kann und dann so portioniert hat, dass man in seinem Leben die ein oder andere Dinge umstellt. So einer bin ich. Ja? Und ich empfinde es für mich als energetisch schwierig, 1-zu-1-Gespräche zu machen oder kleine Gruppen zu machen oder immer wieder das Gleiche durchzukauen. Weil ich glaube, da gibt es viel bessere da draußen. Weißt du? Ich bin Typ, ich liebe unsere Branche. Ich gucke Seminare von morgens bis abends. Ich höre mir Hörbücher ohne Ende an. Ich bade da drin. Ich sauge Wissen auf, konzeptioniere das auf meine Art und Weise. Und bring das dann so in Portionchen rüber. Das ist mein Ding. Ja? Ich gibt so viele tolle Seminartrainer, weißt du, die machen 200 Seminartage im Jahr. Und wenn ich einmal ein Seminar in 2 Wochen mache, bin ich danach energetisch platt. Das macht mir Spaß. Ich finde es großartig, aber ich sage auch so, nö, also jeden Tag brauche ich das nicht. Ja? Einfach weil ich bin nicht dieser in soziale Interaktionstyp. Auch beispielsweise auf einer Bühne. Ich halte lieber Vorträge, weil es für mich wesentlich weniger anstrengend ist, den Leuten etwas zu sagen, als in einem 1-zu-1-Gespräch auf alle Eventualitäten einzugehen. Weil ich bin kein so, ja, ich höre zu, aber ich bin keiner, der gerne zuhört. Ich bin jemand, der 5 Settings mal verstanden hat, durchdacht hat und dann sagt, oh, jetzt ist meine Lösung. Ich bin auch nicht so der Socializer, so der Kuschler im sozialen Gespräch. Weißt du, das fällt mir schwer. Mhm. Ja? Aber so in der Summe, unterm Strich bin ich ein Menschenfreund, ja, in der Summe mache ich das, was ich gerade mache, so, dass wirklich was Gutes dabei rauskommt. Und das ist das, was mich ankickt. Jetzt hast du so eine Quadratur des Kreises. Ich fühle mich wohl, wenn du sagst, bei Social Media kommt das so rüber, als sei das alles mit einer gewissen Leichtigkeit. Super, ja, weil ich fühle auch eine gewisse Leichtigkeit. Also ich verkrampfe mich nicht, das ist energetisch das richtige Level. Aber ich glaube auch, dass es das richtige Wirklevel ist für andere Leute, weißt du? Was ich auch nicht mag, ist, ich könnte auch sagen, wir machen nicht Gedankentanken, sondern wir machen Stefan Friedrich oder ja, der Doktor Motivation oder weiß der Geier oder meine eigene Marke, Günther, der innere Schweinehund, weißt du? Das vernachlässige ich eigentlich seit Jahren, aber mit Absicht, weil ich mich eher als einen Spieler innerhalb eines Marktes sehe und unterm Strich bin ich nicht so wichtig. Aber ich glaube, dass ich genau an der Stelle den persönlich größten Hebel habe, weil ich weiß, dass was wir können oder was Gedankentanken macht, dass das die anderen gerade alle überhaupt nicht wollen. Ja? Die anderen wollen natürlich ihre eigenen Ideen in die Welt rausbringen. Und da sind sehr, sehr tolle Leute dabei. Und ich sage, na cool, komm, wir vereinen das auf einer Plattform. Ja? Super. Und dann hast du Win-Win-Win. Ja? Die jeweiligen Experten sind froh, wenn sie bei uns dabei sind. Die Kunden sind total froh, dass sie bei Gedankentanken ganz viele verschiedene Angebote sehen. Und ja, wir bauen nebenher eine Firma auf, wir schaffen Arbeitsplätze, haben ein Team, was happy und zufrieden ist und verdienen noch den einen oder anderen Euro.
Es klingt schon wieder so einfach, es ist großartig. Glaubst du, dass das, also erstmal danke für deine Offenheit und auch für deine Ehrlichkeit zu sagen, was du eigentlich gar nicht magst und was nicht dein Ding ist. Glaubst du, dass das einer der Schlüssel zum Erfolg ist, auch sich selber wirklich bewusst zu machen, was sind denn meine Stärken, was mag ich denn gerne und was mag ich nicht gerne und sich dann selber so aufzustellen, dass man sich auf das fokussiert, was man gerne macht und sich ein Team drumherum zu bauen, das eben die anderen Dinge übernimmt, die du selber nicht so gerne machst.
Ich glaube einfach, dass es im Laufe eines normalen Reifungs- und Differenzierungsprozesses im Laufe eines Lebens eine ganz normale Aufgabe ist. Sich immer wieder zu reflektieren, zu sagen, was kann ich gut, was kann ich nicht so gut, wo muss ich wachsen, was muss ich eher loslassen, was gibt mir Energie, was nimmt mir Energie, wo bin ich gerade in meiner persönlichen Entwicklung. Das ist ja eine Reise. Weißt du? Ich kenne das auch, ich habe viele Jahre als komplett Selbstständiger alles gemacht. Weißt du, vom Schreiben der Newsletter über die Homepage, über persönliche Kundenkontakte, Telefonate mit, also weißt du, alles. Ich bin auch der Bücher beim Verlag eingekauft hat, auf die Messen geschleppt hat, sich einen Stand gestellt hat, die selber verkauft hat, inklusive Quittungsunterschreiben. Ich kenne das alles, ja. So.
Wie kam denn der Switch von hin vom Selbstständigen zum Unternehmer? Wo war denn dieser Knick umzudenken?
Ich glaube, im Kern, also ich bin total gerne Selbstständiger, weil auch hier Selbstständiger, also wenn du mein Rees-Profile lesen würdest oder das von Stephen Rees, wüsstest du, ich habe zwei Maximalausprägungen. Eine Maximalausprägung ist Unabhängigkeit. Ich habe eine Minimalausprägung, das ist zwischenmenschlicher Kontakt. Das klingt jetzt erstmal komisch, ja. Passt zusammen, ich bin jemand, der sich total pudelwohl fühlt, wenn er alleine vor sich hin wuscheln kann, ja. Ich fahre auch nicht gern Bahn oder fliege oder fahre mit anderen. Habe mein eigenes Auto, ja, Ruhe von A nach B und dann bin ich beim Kunden voll da, bei meinen Vorstellungen voll da und dann ziehe ich mich aber auch wieder komplett zurück. So, und wann war dieser Switch? Dieser Switch war letztlich war es die Geburt meines Sohnes vor 7,5 Jahren, wo ich dachte, ja, ich will jetzt aber auch so ein bisschen Familienpapa sein. Ja? Und das bedeutet, du musst sehr viele administrative Tätigkeiten einfach loslassen. Mhm. Und dann machst du so ein... Also ich muss dann nicht mehr die Mail schreiben, ich muss dann nicht mehr mit dem Kunden telefonieren. So, aber was man damit da halt in Gang setzt, ist, wenn du konsequent so ein Wachstumssetting hast, dann kannst du auch nicht anders, als es richtig zu machen. Das ist so die Krux bei der Geschichte, weißt du? Wenn du feststellst, oh, okay, damit ist Platz frei. Mhm, ja, was wächst denn in diesen Platz rein? Mhm. Wie das immer so ist. Eine Idee oder irgendwas Größeres. Ja? Du schaffst dir Platz und dann stellst du plötzlich fest, oh, geil, boah, da öffnet sich eine Türe. Und dann gehst du durch die Türe durch und sagst, oh, guck mal, hier, das ist das Nächste. Und eigentlich ist Gedankentanken nur die Konsequenz des konsequenten Platzmachens. Und dabei hat so Stück für Stück diese Entwicklung vom Selbstständigen zum Unternehmer stattgefunden.
Spannend. Auch das so, dass du mitzuverfolgen, auch die Entwicklung dahinter. Wie hast du es, um auf das Thema Werte auch mal zu kommen, ist dann geschafft, wirklich ein Team aufzubauen? Also alleine jetzt über 60 Mitarbeiter in 5-6 Jahren ist ja auch schon, musst du erst mal machen. Aber wie hast du es geschafft, dieses Wertekonstrukt, dass du selber für dich hast, auch auf dein Team zu übertragen, beziehungsweise da die richtigen Menschen auch für dich zu gewinnen?
Also ich habe es erstmal, wenn ich für den heutigen Zeitpunkt spreche, ist es, ich darf nicht von mir sprechen, sondern ich spreche von uns. Mhm. Mein Partner Alexander Müller ist im operativen Geschäft grandios. Er ist ist Weltklasse. Ich könnte jetzt das restliche Interview damit bestreiten, dass ich einfach nur über Alex schwärme und es wäre keine Minute irgendwie falsch investierte Zeit. Also was Alex macht, er macht einen großartigen Job. Ich glaube, die Herausforderung besteht darin, dass du in verschiedenen Leveln deiner Unternehmensentwicklung wissen musst, dass du auf andere Qualitäten angewiesen bist. Was für mich damals zum Beispiel wichtig war, in einer Ausprobierphase, das ist ja erstmal nur so eine Idee, da hast du noch keine Prozesse, keine Abläufe, hast noch keine Online-Marketing-Abteilung oder weißt du nicht, wie du die Events organisierst oder wie du Finance machst, sondern du musst dich ja Stück für Stück in den nächsten Level tasten. Das heißt aber auch, dass du eigentlich in der Anfangsphase Generalisten brauchst, die sich mit der Grundidee identifizieren. Ja? Also ich kenne das bei vielen Startups, die holen sich dann irgendwie, der ist super in dem und dem und dem. Ja, aber ist der halt super in dem und dem und dem, aber das, was dann tagtäglich liegen bleibt, das sehen sie halt nicht. Ne? Also du brauchst ja nicht nur Grafik-Know-how, du musst dann auch immer in der Lage sein, irgendwie das Büro sauber zu halten, deine Selbstorganisation perfekt zu haben, plötzlich auf elektronische Kommunikation umzusteigen, dich abzustimmen. Es gibt so viele Herausforderungen. Du wächst ja ständig, ja. Du musst wissen, wie baue ich eine IT auf, was, wenn hier ein Büro eingebrochen wird, dann schließe ich eine Versicherung ab. Was sind so diese ganzen tausend Dinge, Und das ist gerade in der Anfangszeit extrem. Oder du hast noch kein Produkt, du hast kein Seminar, nichts konzipiert. Mhm. Dann musst du damit anfangen. Also du brauchst eine Vision. Mit der Vision musst du dann anfangen zu arbeiten. Und dann gibt es Leute, die sollten im Idealfall diese Vision teilen. Wenn sie die nicht teilen, dann ist es doof. Also, ja. Also fängst du an, dem von der Vision zu erzählen. Und dann brauchst du diejenigen, die sagen, oh cool. Und das waren so die ersten Jahre. Und was mich im Nachhinein stolz macht und was mich froh macht, wir haben tolle Leute bei uns gehabt, die kennt auch der eine oder andere. Zum Beispiel Steffi Burkhardt, Dr. Mhm. Steffi Burkhardt. Ja, war von 2007 an in einer anderen Unternehmung von mir, da war ich nicht Raucherseminare, quasi schon als studentische Hilfskraft beschäftigt, war eine meiner ersten Angestellten, ja. Mhm. Oder Hubertus Masson wird der ein oder andere vielleicht kennen von Fishing King, der hat den erfolgreichsten deutschen Online-Angel-Ausbildung aufgebaut. Oder vielleicht kennt der ein oder andere sicher Maxim Mankiewicz, ja. Maxim war ein Mitarbeiter von mir, ja. Also so viele, wo ich das Glück hatte, dass sie ein Stück ihres Weges mit mir gegangen sind und ihr Herzblut, ihre Kompetenzen, ihre Liebe und Leidenschaft in den Aufbau des Unternehmens mit reingesteckt haben. Ja? Mhm. Ganz, ganz tolle Leute. So. Aber, und das ist dann wieder der nächste Schritt, wenn du wächst, dann stellst du zwei Dinge fest. Erstens, das ist klassisch für jeden Selbstständigen, am Anfang bist du sozusagen Alpha und Omega und du bist das Zentrum des Universums. Du hast eine Idee und alles richtet sich aber auch nach dir aus. Mhm. Nur, wenn du das machst, dann begrenzt du dein eigenes Wachstum. Das heißt, du musst irgendwann mal da reingehen zu dem Punkt und sagen, Moment, geht es hier um mich oder geht es um ein Unternehmen? Mhm. Und ich stellte damals fest, das war irgendwie so schleichend zwischen 5 bis 8 oder 10 Mitarbeitern, wo ich merkte, ui, das wird echt... Das ist langsam richtig viel. Also ich halte meine Vorträge, ich muss noch Seminare konzipieren, pipapo. Und dann auch noch Mitarbeiterführung in allen Projekten ständig drin sein und du hast ja ambitionierte Ziele. Und dann merkte ich auch, wie das atmosphärisch bei uns dann so ein bisschen schwierig wurde. Ja? Plötzlich gingen so, nenn es mal, latente Zickenkriege, plötzlich das, was vorher lebendig war, begann auf einmal so ein bisschen so vor sich hin zu muffeln. Ja? Hier schwierig, da hier eine Befindlichkeit, da war es irgendwie blöd, hier kein Prozess, hier keine Struktur. Ja, und ich sage mal insofern, ich habe einen Selektionsvorteil, mich natürlich ständig mit diesen Themen Führung und Organisationsentwicklung auseinanderzusetzen, sodass ich im Prinzip schon wusste, Das kann ich bei dir bleiben, du musst einfach den nächsten Schritt gehen. Nur die meisten haben jetzt nicht das Glück, was ich damals hatte, nämlich, dass sie den richtigen Menschen getroffen haben. Und ich habe einen Alex getroffen, Alex Müller, bei einem Seminar und wir waren uns relativ schnell einig, dass die Chemie zwischen uns stimmte und dann hat Alex auch gerade zu haben und sagte, Stefan, wollen wir uns mal treffen, wie sieht denn das aus bei dir? Und dann hat er gesagt, das und das und das und ja, es fühlte sich von Anfang an richtig an. Mhm. Und dann war eine ganz spannende Zeit, wenn du dann quasi wo sich jeder schon muckelig gemacht hat, wo es dann schon gemütlich war, ja? Also mit dieser coolen Konstellation, merkst du aber, jetzt brauchst du einfach den nächsten Schritt, wo der ein oder andere von seinen Ideen, von seinen Lieblingen loslässt und sagst so, lass uns wieder mal gemeinsam was zusammenbauen. Also Hast du plötzlich all die Dinge, die du vorher als Startup nicht hast. Jetzt geht es plötzlich um Strukturen, jetzt geht es um verlässliche Prozesse, jetzt geht es um Wiederholbarkeit, jetzt geht es darum, dass die rechte Hand genau weiß, was die linke tut. Es geht um Meeting-Routinen, um so Dinge, die eher in diesen Management-Bereich gehen. So, also Stichwort Professionalisierung. Mhm. Und das ist so ein Ding, da brauchst du dann auch wieder Leute, die Bock drauf haben.
Ja.
Und interessanterweise, so ein Kernteam ist immer noch da von damals, großartig, was mich total freut. Aber wir merken einfach von Jahr zu Jahr, dass wir durch die Professionalisierung, durch bessere Strukturen, die wir haben, durch höhere Ziele, die wir haben, wir gehen einen Weg der Professionalisierung. Und das geht einher damit, dass auch andere Leute sich von uns eher angesprochen fühlen. Ne? Mhm. Also wer jetzt zu uns kommt und sagt, hey, wir fangen mal ein bisschen an zu arbeiten, am Ende des Arbeitstages wird irgendwas bei rumkommen, das war früher vielleicht so, das ist schon lange nicht mehr.
Ja.
Also wir sind jetzt so ein richtiges Unternehmen. So, und das ist natürlich ein immerwährender Prozess des Sich-Findens, des Sich-Weiterentwickelns, des Sich-Hinterfragens, wo auch alle sich mit einbringen sollen. Also wir machen so Dinge wie einmal im Jahr machen wir eine Teamreise. Ja? Wir waren in den ersten Jahren waren wir in Österreich im Hotel, dann wurde das Team zu groß, dann sind wir auf Inseln geflogen, Mallorca, Fuerteventura und so, dann gehst du halt in eine Hotelanlage und dann bist du mal ein paar Tage nur damit beschäftigt, das Team herauszufinden, wer sind wir, wo wollen wir hin, was ist unsere Identität, leben wir diese Identität, wo leben wir sie noch nicht, was bedeutet das? Wenn wir das konsequent leben, wen würden wir denn eher anziehen? Wer würde wahrscheinlich sich von uns nicht mehr so angesprochen fühlen? Wa? Und ich würde mal sagen, das ist dann die Veränderung der Rolle des Gründers. Der Gründer, wenn der das konsequent mitgeht, ich habe ja nichts davon, wenn ich jetzt irgendwie Event-Tickets zähle oder wenn ich irgendwelche Tabellenwerk oder so mache oder wenn ich Online-Marketing mache. Das ist der Quatsch. Aber ich habe was davon, wenn ich dafür sorge, dass die DNA des Unternehmens entsprechend funktioniert. Ja? Und letztlich ganz vieles von dem, man sagt ja immer, du sollst nicht im Unternehmen arbeiten, du sollst am Unternehmen arbeiten. Und das ist das, was wir, glaube ich, ganz gut hinkriegen, dieses Arbeiten an der DNA, dieses Sinnorientierte. Dass du Management brauchst, dass du Abläufe brauchst, dass du Leute brauchst, und ja. Das ist völlig klar. Also wir haben Profi-Manager bei uns mittlerweile, die sind super, 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 super. Was die machen, ich kann das alles nicht, geht nicht. Aber dann sind wir für die DNA zuständig. Und mein spezieller Partner, also Alex, ist der CEO, der ist sozusagen, was alles das Exekutive betrifft, the Boss. Und ich bin der Content-Part sozusagen, weil ich bin immer noch derjenige, der hier mal ein Buch, da mal was und hier mal ein Seminar und hier mal ein Webinar und hier mal was. Oder jetzt hier mal ein Interview. Das ist halt mein Leben, ne?
Quasi der CCO, der Chief Content Officer.
Ja, so haben wir es auch genannt.
Okay, nicht schlecht. Aber ich glaube, es ist auch, um das zusammenzufassen, sich selber dann auch zurückzunehmen. Du bist nicht selber der CEO von deinem Unternehmen, das du gegründet hast, sondern gibst es eben jemand anderem. Und die zweite Aussage, die ich mitgenommen habe, jeder braucht einen Alex Müller. Jedes Unternehmen braucht einen Alex Müller. Jetzt nicht als Alex Müller in Person, sondern jemanden, der diese Rolle einnimmt.
Warte, der Alex passt schon ganz speziell auf uns. Ich glaube, was jedes Unternehmen braucht, ist erstmal tatsächlich ein Inhaber, der sagt, ich bin nicht das Zentrum des Universums, es sei denn, das ist sein zentrales Lebensmotiv. Und ich glaube, dadurch beschränken sich sehr viele nicht nur im Unternehmenswachstum, sondern dadurch schaffen sie es auch nicht, wirklich geile Leute zu holen. Weil wenn du nicht gelernt hast, dass du im Prinzip nicht wirklich besser bist als die anderen, sondern dass du halt ein, zwei Qualifikationen besser machst, du kannst dich auf die konzentrieren, spezialisieren, dann gibst du anderen auch nicht die Möglichkeit zu zeigen, was in ihnen steckt. Und dann ziehst du auch nicht die guten Leute an. Ja, ich merke schon, das ist für mich ein ewiger Prozess gewesen. Ich habe mich auch lange Zeit gedacht, ja gut, du schreibst coole Texte, du kannst das gut und das gut und das und das und das. Und dann merkst du entlang der Jahre dann halt auch schon immer wieder, ah, da habe ich einen Denkfehler, da habe ich einen Denkfehler, ach, das haben die besser durchdacht, ah, Moment. Sondern lernst du zu vertrauen und dann lernst du loszulassen. Aber das ist ein Weg, das ist echt ein Weg. Und den Alex Müller, den gibt es nur einmal, der bleibt bei
gekannt. Das war's, was ich gerade sagen wollte. Also jeder braucht einen Menschen wie Alex Müller, der eben diese Rolle dann auch so gut übernimmt. Und er hat das ja auch, das fand ich sehr, sehr beeindruckend, in der Lanxess Arena sprach er über den Unternehmensaufbau. Und gerade zum Thema Werte fand ich eine Sache sehr, sehr beeindruckend, dass er sagte, dass in der Aufbauphase ja das mal mit den Einnahmen und Ausgaben nicht so funktioniert hat, wie das geplant war und dass du so weit gegangen bist, dass du einen Tag, bevor die Gehälter fällig waren, deinen geliebten Wohnwagen verkauft hast, damit du einen Tag später die Gehälter bezahlen kannst. Und,
dein Wohnmobil, ja genau.
Oder dein Wohnmobil, Entschuldigung, dein Wohnmobil.
Das ist meine zweite Heimat.
Ja, was ja auch wieder zu dem passt, zu deinem Eigenbrötler-Dasein, dass du sagst, keine Flüge, keine Züge, keine Hotels, du hast dein eigenes Ding und bist für dich. Und das dann aufzugeben, glaube ich, schon wirklich was ist, was schwer ist. Aber das war ein Moment, wo ich wirklich feuchte Augen hatte in der Lanxess Arena, weil mich das wirklich tief beeindruckt hat. Und ich glaube, dass das genau der Unterschied ist zwischen einem Unternehmen, was die Start-up-Phase überlebt und sich etabliert und eben jetzt in 5, 6 Jahren 60 und mehr Mitarbeiter hat oder ein Unternehmen, das wieder weg ist.
Ich glaube, dass viele Unternehmer genauso ticken. Also ich glaube, dass viele das machen würden. Und weißt du, das ist jetzt hier gut, ich habe dann wieder Neues bekommen. Weißt du, unterm Strich, es ist... Ich glaube, es ist total fatal, davon auszugehen, dass solche Dinge nicht passieren dürfen. Also ich glaube, dass entlang eines unternehmerischen Weges, und letztlich ist jedes Leben sowas Ähnliches wie Unternehmertum, da gibt's halt mal Ausschläge nach oben und nach unten. Das ist normal. Ich glaube nur, dass diejenigen, die sich Dinge halt nicht trauen, die merken auch nicht, dass sie gewisse Dinge überleben. Ja? Oder dass viele Dinge gar nicht so schlimm sind. Und dann gibt's halt andere, schau mal, bei mir, also ich habe schon so viele Jobs gemacht, ja. Ich war Arzt, ich war, habe in der Fabrik gearbeitet als Schüler, ich war Museumswärter, ich habe freie Moderationen gemacht, ich habe hauptberuflich Fernsehen gemacht eine gewisse Zeit, ich habe Bücher geschrieben, bla bla. Ich glaube, wenn ich mir das überlege, was ich mache oder als freier Moderator oder sowas, ich glaube, die Konsequenz ist, dass wenn immer du dir etwas zutraust und du so ein kleines bisschen wächst, ja, sag, ah, guck mal, hier sieht es so aus, ah, hier sieht es so aus, hier sieht es so aus, dann lebst du so eine Art 80-20-Prinzip. Weißt du, du siehst so von allen möglichen Berufsfeldern, von allen möglichen Verhaltensweisen, siehst du so die paar Prozent, die echt wichtig sind und die man selber übernehmen kann. Und dann hast du so ein Erfolgssystem aufgebaut. Während wenn du so den klassischen Weg gehst, du bist bei einem Unternehmen in einer Abteilung, hast einen bestimmten Menschenschlag, der sich nur mit einem Thema beschäftigt und bist sicherheitsorientiert, dann machst du vielleicht in einem klassischen Karrieresinn im Sinne von Spezialisierung, von immer, du wirst immer genauer, immer präziser, immer besser in dem, was du tust, dann machst du vielleicht die Dinge besonders richtig, aber ich glaube, du tust lebensgeschichtlich das Falsche, weil du dir die Möglichkeit nimmst, wirklich zu wachsen. Ja, du topfst dich nicht mal raus in einen neuen Topf. Einer der verrücktesten Wechsel, die ich mal hatte, war, da habe ich Medizin gehabt und wollte raus nach einem Jahrzehnt Medizin. Mhm. Ich hatte die Schnauze voll. Ich konnte keine Patienten mehr sehen, ich konnte keine Ärzte mehr sehen. Ich war einfach raus. Ja? Und dann hat ein Bekannter meiner Eltern hat einen mittelständischen Textilhandel gehabt. Mhm. Ich meinte, Stefan, du machst eine freie Moderation, du kannst mit Menschen, du kannst, weißt du, hast Medizin studiert, komm doch zu mir, ich brauche einen Nachfolger, werd mal Geschäftsführer. Und vielleicht, wenn du Bock hast, dann kannst du den Laden irgendwann übernehmen. Das ist eigentlich völlig wahnsinnig. Also ich habe da BWL gemacht, habe die Stadt gewechselt, bin dann da rein, wirklich so als stellvertretender Geschäftsführer. Ich wusste weder, was Textilien sind, noch was BWL ist, noch was Vertrieb und so. Aber, und das ist das große Learning, ich habe mich dann reingearbeitet. Und dann hast du die ersten Monate, hast den kompletten Brainfuck, weil du denkst dir, scheiße, was mache ich hier? Ich kenne das Spiel nicht, das klappt nicht. Aber nach ein paar Monaten merkst du, dass du plötzlich Boden unter den Füßen hast. Du schwimmst nicht mehr, sondern du läufst. Und dann wird es sicherer. Und ich habe damals eigentlich den kompletten Respekt davor verloren, dass man sich neue Dinge nicht zutrauen kann. Also warum? Wenn du weißt, es geht letztlich geht's um Menschen, es geht um Projekte, es geht um Ergebnisse, es geht darum, dass du irgendwas Vorzeigbares rausbringst, dann kannst du alles machen. Dann ist es egal, ob du einen Friseursalon hast, ob du psychiatrische Station leitest, ob du einen Textilhandel machst oder Gedankentanken aufbaust. Also generell geht das schon. Weil, vor allem, wenn du dich jetzt nicht auf irgendwelche Spezialkenntnisse oder sowas verlässt, ja. Also ich würde mich jetzt nicht an den Stuhl stellen und sagen, ich muss so und so eingestellt werden, ich mache so einen geilen Stoff, ja. Oder ich bin nicht derjenige, der beim Event sich hinstellt und sagt, die Mikrofone müssen so und so eingestellt werden. Dafür gibt es ja Leute, die das viel besser können als man selbst. Aber wenn du das mal begriffen hast, dass es eigentlich nur darum geht, diese Zusammenarbeit zu organisieren und eine Richtung zu zeigen, da geht's hin, da wollen wir das gemeinsam machen. Und wenn man so ein bisschen so die kommunikativen und organisationalen Grundfähigkeiten drauf hat, dann ist es immer ein von Level zu Level zu Level zu Level. Und man kann ja gar nicht anders als besser werden. So, und das relativiert dann auch wieder das Thema Risiko. Natürlich tut das weh, ein Wohnmobil zu verkaufen. Natürlich, ja, Gedankentanken hatte, ich weiß nicht, wird vielleicht irgendwo mal irgendwie Themen haben wie, wann kommt Geld rein, raus? Nein, wir wissen es nicht, keine Ahnung, was passiert. Aber es gemacht zu haben, es erlebt zu haben, es überlebt zu haben, ja, Erfahrungen gesammelt zu haben, das macht halt die Sicherheit. Und wie du beide schon sagst, Startups in der Gründerphase, viele gehen ja kaputt. Ja? Und je länger du am Leben bleibst, desto höher werden dann Erfahrungen sein, desto geiler ist unser Team. Kirin, wir haben ein Team mittlerweile. Ich habe eine solche Freude, mich einfach nur durchs Büro zu bewegen, mich irgendwo hinzusetzen und zu gucken, wie die Leute da gerade ihre Projekte machen. Weißt du? Mhm. Und dann frage ich irgendwas, wie ist dies, die, dann kriege ich Antworten. Ich denke mir, ah, geil, gut, alles cool, auf die Idee wäre ich nicht gekommen.
Großartig. Gibt es ganz kurz gefragt, ein ein Universalschlüssel für dich, das alles mit dieser Leichtigkeit anzugehen, die du ausstrahlst, dass das sich alles so leicht anfühlt? Oder fühlt sich das für dich so leicht an, wie es für uns wirkt?
Ich weiß nicht, wie es für dich wirkt. Ich habe schon den Eindruck, dass ich ein insgesamt, ich würde mich insgesamt als einen ausgeglichenen Menschen bezeichnen. Ich weiß auch, dass ich Tage habe, wo es mal stressig zugeht. Ich weiß aber auch, dass ich echt ziemlich chillen kann. Ich weiß, wenn du mich auf der Bühne erlebst oder bei einem Seminar oder so, denkt man, der Kerl hat irgendwie, keine Ahnung, Amphetamine gefressen oder sowas. Das habe ich auch, das ist völlig klar. Also ich versuche immer so in diesem ausgeglichenen Ding zu sein. Weißt du, ich schlafe 7, 8 Stunden, ich mache 5 Mal die Woche Sport, ich ernähre mich einigermaßen gesund, ich saufe nicht zu viel. Ich verbringe Zeit mit der Family, ich gucke, dass ich ja mein Energiehaushalt hinkriege, ja, oder so, was Arbeitstage betrifft. Ich bin extrem sensibel, wenn ich mich überarbeite. Dann werde ich kratzbürstig, übellaunig, kann mich nicht mehr konzentrieren, ich fühle mich auch körperlich schlecht. Oder wenn ich mal 6 Stunden geschlafen habe, viele Leute sind 6 Stunden Schlaf die Woche völlig übernormal. Nee, für mich nicht. Wenn ich 6 Stunden geschlafen habe, dann bin ich tagsüber müde. Dann kann ich meine Vorträge, meine Seminare nicht machen, dann laufen irgendwie, mein Hirn läuft nur auf 80%. Aber wenn ich auf der Bühne bin, brauche ich 100%. So, das heißt, meine Herausforderung ist, organisiere dich so, dass du dich so wohl fühlst, dass dann, wenn du Leistung bringen musst, dass du die Leistung da abrufst. Wie bei einem Profisportler. Ja? Wenn ein Arjen Robben bei Bayern München schlecht geschlafen hat, ja, dann wird er am nächsten Tag auch nicht irgendwie super rumdribbeln. So ähnlich sehe ich das bei mir. Das heißt, eigentlich zwingt mich die Art meines Jobs dazu, so zu leben, dass am Ende ja, das rüberkommt, was man als Leichtigkeit empfindet. Ich kann es, ja, in einem Management-Job, da kann ich es mir vielleicht erlauben, dass ich sage, okay, ich bin heute müde, die nächsten 3 Besprechungen schaffe ich irgendwie. Ich kann es in meinem Job kann ich mir das nicht erlauben, es geht nicht. Ja. Oder ich kann in der Besprechung kann ich mal, ja, geht auf der Bühne, geht das nicht. Keine Chance. Ja. Und ja, und dadurch, dass ich halt letztlich eine sehr starke introvertierte Seite habe, ich muss es ständig auspendeln. Alles andere wird mich wegschießen. Ja? Mach 3 Tage hintereinander irgendwelche Seminare und du kannst mich eine Woche ausdringen. Dann bin ich tot.
Also im
Also,
Endeffekt
ich kann gar nicht anders.
einfach auf so ein bisschen deine innere Stimme zu hören und das zu tun, was dir gut tut auch. Und einfach sich darauf zu besinnen. Es war witzig, es kam parallel jetzt gerade die Frage oder kurz davor nach deinem Zeitmanagement, aber das hat es eigentlich sehr gut beantwortet gerade.
Was das Zeitmanagement, ich glaube, ich habe, was ich da immer gerne erzähle, ich habe so ein Konzept von vor Jahren mal gehört, was ich total schlau finde. Das ist von einem amerikanischen Unternehmerzirkel gewesen, die 3-Tage-Woche, nicht 4 Stunden wie Tim Ferriss, ja, 3-Tage-Woche, einfach 3 verschiedene Typen von Tagen. Und mit dem laufe ich eigentlich seit Jahren ganz gut. Es gibt für mich Performance-Tage, also Seminar, Vortrag, ich nehme ein Webinar auf, ich nehme eine Sendung auf, wir sind im Fernsehen oder so, weißt du? Oder ganz wichtiger Kundentermin, da ist Performance. Performance, jetzt präzise, jetzt da sein, knackewach sein, kein Gedöns, nichts rechts, nichts links, nicht auf Handys, keine E-Mails, kein Wasser abschotten, nur das zählt. So. Typus Nummer 2 ist der Kramtag, da mache ich halt Kram, ja. E-Mails, Organisationen, Besprechungen, blablabla, also all das, was dann irgendwie halt auch dazu gehört. Und der dritte Tag ist der Sonntag. Und Sonntag kann aber auch mal Mittwoch sein oder mal ein Freitag. Sonntag ist einfach Zeit, die ich mir frei nehme. Und ich mache seit vielen Jahren für ich Tagebuch. Also ich schreibe tagtäglich auf, was ich heute gemacht habe. Es kann nicht so ausformuliert, sondern einfach nur so als stichwortartige Kontrolle meiner Handlungen. Und dann setze ich mich mindestens einmal im Jahr hin. Meistens so zwischen den Jahren, so im Silvester, und mach mal so einmal Jahr eine Statistik. Wie viele Tage gearbeitet, wie viele Vorträge, wie oft trainiert, wie oft Alkohol gesoffen, wie, was ist so. Einfach mal, um Gefühl zu kriegen für mein Leben. Und ich stelle fest, dass wenn ich das so mache mit diesen 3-Tagestypen, dann komme ich auf so eine ganz normale Ausgleich, so eine Drittelung. Drittel Performance, Drittel Kram, Drittel Sonntage. Also das, was der normale Arbeitgeber auch hat. Ja, nur bei mir halt völlig flexibel. Aber dadurch, dass ich die meisten Dinge, die ich tue, halt selber mache, also dass die aus meinem Leben herauskommen, habe ich nicht dieses Bedürfnis, ich bräuchte ständig Urlaub. Ja, also ich bin vor 2 Jahren das erste Mal für 3 Wochen im Urlaub gewesen. Seit meiner Schulzeit habe ich das nicht mehr gemacht. Ja? Also ich bin schon einer, der auf den Malediven fliegt und am Tag 3 sagt, okay, ich weiß, wie Sand aussieht und wann geht er nach Hause. Also, ich finde es, what's the point, ja? Also ich, nicht, dass ich es nicht schön finde, ich finde es wunderbar. Aber erholt bin ich halt nach 2 Tagen auch schon. Also was mache ich am 3. Tag immer noch da?
Ja. Schöner Anstoß und glaube ich auch für viele selbstständige Unternehmer ein guter Impuls, mit den 3 Tagen sich selber auch zu kontrollieren. Gerade so mit dem Rückblick auf das Jahr, glaube ich, immer sehr, sehr spannend, mal selber sich auch anzuschauen, was habe ich denn gemacht, um dann auch zu wissen, passt das zu dem Ergebnis und wo kann ich nachsteuern? Ne? Gerade wenn ich mich ausgelaugt oder müde fühle oder immer das Gefühl habe, gestresst zu sein, wenn dann einfach die Sonntage fehlen, wie du es gesagt hast. Und die Zeit nimmst du dir aus, finde ich ja schön, das teilst du ja auch immer, ob das deine Storys aus der Sauna sind, bei dir auf dem Dach, glaube ich, oder...
du sprichst von meinem Instagram-Account, weißt, ja. Das ist auch so ein Ding, Social Media, also die meisten in meinem Job würden mir sagen, Moment, du machst das alles völlig falsch, du musst ja bei Social Media, musst dir Motivationssprüche machen und du musst dann halt die schöne Bilder machen und dann muss man die Bilder setzen und sowas. Ich habe mir irgendwie gedacht, nee, ich will das gar nicht, weil das würde ja schon wieder einen Managementaufwand bedeuten. Ja? Ja. Ich müsste ja schon wieder schöne Fotos raussuchen, dann müsste ich mich mit jemandem hinsetzen und die Sprüche ausdenken, muss man das vorher planen und so bin ich gar nicht. Ich dachte, nee, komm, scheiß drauf, ich mache es genau so, die Leute sollen mich wirklich genauso sehen, was mir passiert. Ja. Natürlich habe ich auch immer wieder schöne Fotos oder so, aber dann kommen irgendwelche Textpassagen oder ja. Ja, keine Ahnung, ich bin, ich erlebe irgendwas, mache ich ein Foto und dann sieht man, da ist halt ein Mensch. Ja, mir geht's letztlich geht es mir um, ja, ich bin ja ganz normaler, nahbarer Typ, ja, so, dann will ich mich zeigen, also ich möchte mich nicht inszenieren, wobei das natürlich auch eine Art der Inszenierung ist, ist mir ja auch klar, aber nee, das gefällt mir tatsächlich bei Instagram sehr gut, weil ja, ich habe das auch erst letztes Jahr im Mai angefangen, weißt du, ja. Ich wusste nicht, was ist denn das Instagram, so, Facebook habe ich zwar gehabt, aber das fand ich immer mühsam, aber Insta hat was, außerdem bei Instagram kann man schöne Fotos posten, ich gehe total gerne mal wandern oder sowas, dann fotografiere ich eine Landschaft und freue mich total, wenn ich das Ding so hochlade.
Ja, das merkt man, aber ich finde es auch schön, dass du dich da auch so nahbar zeigst oder dass du jetzt irgendwie mal einen Abend Videospiele zockst oder so, wo ich mir auch denke, geil, Dr. Stefan Friedrich, der, wo ich denke, wann macht er das alles, hat Zeit für Videospiele.
Red Dead Redemption 2.
Das ist überhaupt nicht mein Thema, da bin ich raus, was auch immer.
das spiel ich gerade, aber ich ist aber auch nicht so, dass ich das exzessiv mache, weißt du, ich hocke da mal eine Stunde vor dem Ding und sage, jetzt ist aber auch wieder für 3 Tage gut, also dann ist das, ja.
Aber es ist sehr sympathisch. Was war denn für dich auf deiner persönlichen Reise so die mutigste Entscheidung, die du mal getroffen hast?
Ich glaube, die verrückteste Entscheidung im Nachhinein, die mutigste von außen, ist wahrscheinlich gewesen, aus der Medizin rauszugehen. Mhm. Also wenn du 10 Jahre deines Lebens in eine Richtung gelaufen bist, ist es nicht so einfach zu sagen, ja, war zwar geil, war eine gute Erfahrung, wolltest du immer machen, aber letztlich, du bist hier irgendwo am Ende angekommen. Und ich glaube, das war schon für viele sehr verrückt. Ich fand mich auch verrückt, weil ich dachte, du bist bescheuert. Du hast ja auch 10 Jahre lang eine Gehirnwäsche, weißt du, so
ja.
nach dem dritten Lebensjahrzehnt. Und von 20 bis 30 war ganz klar, du bist Arzt, Ende. Ne? So. Und dann nach knapp 2 Jahren wieder aus diesem anderen Job rauszugehen und zu sagen, okay, ich habe begriffen, man kann immer machen, was man will im Leben. Ich habe gelernt. Und dann nochmal eine Selbstständigkeit zu starten, das war weit weniger verrückt als dieser erste Schritt. Ich glaube, das ist immer der erste Schritt, wenn du da einmal aus so einem System rausgehst, der dir komisch vorkommt. Mittlerweile kann ich mir alles Mögliche vorstellen. Also ich habe die verrücktesten Pläne, ich werde hier nichts öffentlich machen, aber ich kann mir extrem viel mehr vorstellen. Aber echt, dieser erste Schritt damals raus, da haben schon sehr viele auch gesagt, jetzt?
Gott sei Dank kam es so. Gab es dann auch einen Moment, an den du dich erinnern kannst, wo du gar nicht mutig warst, wo du im Nachhinein sagst, da hättest du mal mutiger sein können?
Ach ja, also sowas gibt es ständig. Also da kann ich dir... Es ist nicht so, dass ich jetzt Mut in die Wiege gelegt bekommen hätte. Ich laufe immer mit so einem kleinen Angsthasen rum, der sagt, oh, was jetzt hier schief geht, was jetzt da geht. Aber das ist so ein Ding, wenn du ein paar Komfortzonen verlassen hast. Es geht, wenn du mutig bist, geht es nicht darum, dass du... Also Mut ist ganz häufig nicht die Abwesenheit von Angst, sondern Mut bedeutet, dass du, wenn du weißt, das ist richtig, dass du Dinge dann tun musst, obwohl du halt Angst hast. Mhm. Ja? Und dann akzeptiert man halt mal ein paar Nächte nicht zu schlafen und denkt sich, klappt's oder klappt's nicht. Ja.
Immer wieder raus aus der Komfortzone.
Eher andersrum, ja. Das ist also, mutig sein heißt nicht, dass du keine Angst hast, sondern ja. dass du damit halt umgehst. So. Und da müsstest du halt mal mit mir mitleben. Also ich bin schon jemand, der ein gewisses Risikobewusstsein hat. Ich glaube aber, dass es einfach statistisch viel dümmer ist, keine Risiken einzugehen, weil man macht ja meistens so Dinge, dass die Dinge funktionieren. Also man guckt ja meistens, wird schon irgendwie klappen, du kannst ja was beeinflussen. Und dann funktionieren halt schon viele Dinge, obwohl da vorher nicht klar war. Ne? Gibt auch Dinge, die nicht funktionieren. Weißt du, noch vor ein paar Jahren, ich glaube, ihr wart auch mal bei uns in der Gedankentanken-Lounge.
Richtig, ich war einmal da. Einmal war ich da in der Lounge.
Genau, so. Das hatten wir damals konzipiert als so ein Mittelding zwischen einem Café, quasi Kaffeeabend zu Speaking-Veranstaltungen und so eine kleine Bibliothek, wo du dich reinsetzen kannst und Bücher lesen kannst. Und dann haben wir noch Coworking-Spaces quasi vermietet. Also so alles so ein Mischmasch. Und dachte, naja, guck, baust du dir hier so eine Hut auf von Leuten, die da viel Zeit verbringen. Das war ein Rohrkrepierer, ja. Wir haben das Ding letztlich durften wir es nicht so vermarkten, wie wir es hätten vermarkten wollen, aufgrund von konzessionellen Problemen der Stadt Köln. Mhm. Die haben uns erstmal sehr viel Geld investieren lassen in den Laden, haben hinterher gesagt, naja, übrigens, ach ja, so Gastro-Ausschank ist nicht, dürft ihr nicht, ne? Danke, da bedankst du dich dann, wenn du schon mal eine fette, hohe fünfstellige Summe investiert hast in so ein Ding. Da sagst du, vielen herzlichen Dank, das Gespräch hätten wir vor ein paar Monaten, hätten wir das führen können. So, aber auch sowas. Unterm Strich ist es eine Erfahrung.
Ja.
Also das Ding war leider vom falschen Knopfloch zuerst zugeknotet und war das zugeknöpft und dann war es schwierig. War aber ein geiles Projekt. Im Nachhinein.
Ich fand super und war total traurig, dass die irgendwann wieder weg war. Jetzt war ich als Frankfurter nicht um die Ecke, aber ich fand es echt cool. Da hatten wir uns mal länger auch unterhalten schon, das weiß ich noch. Damals in der Lounge, da war ich noch, da war der große Günther, ich habe es gerade mal rausgesucht, weil ist wirklich eines der ersten, wenn nicht das erste Persönlichkeitsentwicklungsbuch war, das für mich so ein Anstoß, ich habe auch gerade geguckt, das ist hier dritte Auflage 2004, ja, also 2004 habe ich das gelesen, das war ein Jahr nach meinem Abitur. Und es war so eins der ersten Bücher, die für mich so einen Impuls gegeben haben. Und auch vor 3-4 Jahren die Gedankentanken-Rednernacht da in Mainz, die bei mir so einen Anstoß gegeben hat, so nach ganz, da über einem Jahrzehnt Vertrieb, wo du ja so in eine Richtung gepolt wirst und da im Vertrieb du ja immer erzählt bekommst, dass das, was du im Vertrieb lernst, die Welt ist und die Welt von dir so ein bisschen abgeschottet wird oftmals. Und dann so zum ersten Mal ich so geguckt habe, was passiert denn so hier draußen eigentlich außerhalb von davon. Von daher auch von meiner Seite nochmal ein ganz, ganz großes Dankeschön für dein Wirken und alles das, was du da...
Günther zum Beispiel. Günther ist genauso, wie ich eigentlich das verstehe. Günther ist in dem Prinzip 100 kleine Kapitel so und es ist immer nur runtergedampft auf so eine Essenz. Ne? Mhm. Und so ein Buch, da kann man lesen und das ist nicht anstrengend, du kannst es so wegschnurpsen und die eigentliche Dienstleistung besteht darin, dass da halt viele wirksame Gedanken drin sind. So, und wenn du so ein Buch durchguckst, dann 100 Kapitel und 10 bleiben halbwegs hängen und davon machst du 8. Super, ja? Mit sowas, ach, da bin ich glücklich.
Ja, ich glaube, das ist auch eine Fähigkeit, das auch so runter zu faszinieren, die Information auf so kleine Kapitelchen. Muss ich mal dran denken, das nächste Mal, wenn wir uns sehen, musst du mir das hier einmal signieren. Das ist, muss ich mal mitnehmen dann.
Ich kann dir gerne eins geben.
Oder nee, ich mag schon das hier, von 2004. Das wäre wichtig. Lieber Stefan, ich habe noch eine Frage zum Abschluss. Das ist eine Frage, die ich gerne jedem meiner Interviewgäste stelle, nämlich, wenn du absolut mutig wärst und keine Angst mehr hättest, was wäre das Erste, was du sofort tun würdest?
Oh Mann, weißt du, dadurch, dass ich jetzt so rumeier hier, ja, zwei Möglichkeiten. Entweder denkst du, der Typ ist größenwahnsinnig, der tut schon alles, was er
Das ist die Frage, wo rumeiern Standard ist, das ist völlig okay, aber hau einfach mal raus.
Wir sind unter uns. Der Aspekt, das andere impliziert so ein bisschen, dass ich nicht das täte, was ich unbedingt gerne tun möchte. Und weißt du, da muss ich jetzt leider ganz großkotzig sagen, ich würde wahrscheinlich nichts anders machen, als das, was ich jetzt tue. Also, Es gibt Leute, die sagen, ja, ich will mal Fallschirm springen, ich will mal ein Sabbatical, ich will mal, das habe ich alles nicht. Ich habe den Eindruck, auf Kurs zu sein, weißt du?
Das ist auch eine schöne Antwort auf die Frage, ja, und auch, ja. Sehr ehrlich und passt aber auch zu dem Bild, was zumindest ich von dir habe, ja, nach außen, dieses Ausgeglichene, und dass eben so dein eigener Kompass da sehr, sehr gut ausgerichtet ist für dich. Und ja, ich bedanke mich ganz herzlich für das Interview. Ich glaube, es waren ganz, ganz viele Impulse dabei für die verschiedensten Arten von Zuhörern, um für sich was mitzunehmen. Und ich glaube, wir könnten jetzt hier noch 3-4 Stunden weitermachen und es würde nicht langweilig werden. Zum Abschluss noch, was oder wie können die Menschen, die zuhören, ich weiß, du willst nicht so viele Menschen, wie können die Menschen Kontakt zu dir aufnehmen oder wie finden sie dich?
Sie finden mich letztlich.
Events stehen gerade an? Was sind so die nächsten?
Also Events stehen jede Menge an. Das weiß ich auch gar nicht, ob was an ist am Wochenende. Also bei Gedankentanken sowieso immer in unseren Marken live, weißt du, wir machen im Sommer großes Fest, machen wir die Olympiahalle voll, ja. Mhm. Wir haben Monat für Monat bei live haben wir Seminare oder in unserer Business Factory für Selbstständige, da sieht man, also das Beispiel, das ist eine Seminargruppe, da bin ich einmal im Monat fast 3 Tage bei der Seminargruppe mit dabei. Großartig, auch in einem Jahr über. Ich mache jede Menge Seminare mit Bodo Schäfer dieses Jahr zusammen, wo wir zwei gemeinsam coole Sachen machen. Wir sind im März sind wir bei einem großen Event in Essen, wo vor allem für Firmengründer oder für Selbstständige oder solche, die es werden wollen, wo ich auch hauptsächlich 2 Tage fetten Input geben werde. Also man findet mich schon, ja. Wenn man bei Gedankentanken guckt oder bei vielen, wo Gedankentanken draufsteht, ist auch Stefan Friedrich drin. Aber, und viele Redenächte. Aber ich glaube, wenn man den direktesten Weg zu mir haben möchte, einfach bei Instagram, Stefan Friedrich, da sieht man, im Prinzip ist das Brennglas durch meinen Tag hindurch. Und wenn irgendwelche wichtigen Events sind oder ähnliches, dann verweise ich da sowieso darauf.
Super, das packen wir natürlich auch alles in die Shownotes, ja.
Also, ernsthaft, dann wird in die Shownotes voll. Gedankentanken.com, business-factory.com, live.club, leaders.academy, leaders-academy.com, stefan-friedrich.de. So, wer mit dem Rauchen aufhören will, rauchfreimethode.com.
Da wollte ich ja eigentlich noch, weil es ist ja auch eines meiner Lieblingsthemen, das Nichtrauchen. Da wollte ich eigentlich mit dir nochmal drauf kommen. Wir haben uns so in vielen anderen schönen Themen ausgetobt eben. Da machen wir dann vielleicht irgendwann nochmal einen Podcast zu, nur zum Thema Nichtrauchen. Finde ich immer sehr, sehr schön. Das ist auch auf meinen Seminaren immer ein Thema, über das ich sehr, sehr gerne spreche. Und wo
das
ich
ist
auch.
Lustig, das YouTube-Video von Gedankentanken, das nicht vorhanden hat, ich glaube, das ist derzeit mein erfolgreichstes Video. Es hat 1,6 Millionen Views, nicht Rauchen in 20 Minuten. Mhm. Das ist geil, wenn du da 2000 Kommentare da drunter stehen hast und dass etliche davon sagen, die gucken sich das Video an und hören Rauchen auf. Das ist das.
Ist geil, ne? Ich habe aber viel von dem, was du nutzt, greif ich auch auf in meinem Seminar. Einfach auch von den wissenschaftlichen Fakten dahinter, weil es spannend ist und weil es für mich so ein ganz emotionales Thema ist mit dem Rauch. Ich bin jetzt auch seit 15 Jahren Nichtraucher mittlerweile. Und finde das großartig. Und ja, ich bedanke mich ganz herzlich an der Stelle für deine Zeit, die sehr kostbar ist. Vielen, vielen Dank. Und ich fand dich großartig, ich fand mich auch großartig. Am großartigsten waren aber die live dabei waren.
Jeder Einzelne, du weißt ja, ich will das, jeder Einzelne, ich spreche ja nicht zu vielen, ich spreche ja immer zu Einzelnen. Ja. Bitte jeder Einzelne möge jetzt mal am Computer einfach mal sitzen und dem Kerem applaudieren.
Vielen Dank. Wenn es euch gefallen hat, schreibt gerne noch einen Kommentar unter das Video, teilt das Ganze, bewertet uns auf iTunes mit 5 Sternen, bei Spotify mit 10 Bananen oder wie auch immer man überall bewerten kann. Vielen Dank an Dr. Stefan Friedrich und du hast wie immer als Gast das letzte Wort.
Ja, vielleicht mein Motto, mein Lebensmotto. Zitat von Kurt Marti, das mich seit Jahren begleitet. Wo kämen wir hin, wenn alle sagten, wo kämen wir hin und niemand ginge, einmal zu schauen, wohin man käme, wenn man ginge.
Großartig. Vielen Dank. Schönen Abend. Und du hast den Namen eben erwähnt. Morgen im Live-Podcast Maxim Mankewitsch. Ich freue mich sehr.
Hey, sagen die eine Grüße.
Mache ich sehr gerne. Schönen Abend und bis dann. Tschüss.
Tschüss.